Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Jesus Christus hat einmal eine sehr bedeutsame Aussage gemacht, denjenigen gegenüber, die ihm folgten, die ihm zuhörten, den Juden seiner Zeit. Aber diese Aussage war nicht nur auf die damalige Zeit beschränkt. Ich möchte zu Beginn dieser Predigt diese Aussage mit Ihnen durchlesen in Johannes Kapitel 8. Und Vers 44 sagt Christus Folgendes. Ihr habt den Teufel zum Vater, und nach eures Vaters Begierden wollt ihr tun. Und er ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus dem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Christus sagt, Satan, der Teufel, war ein Mörder von Anfang an. Nun, er war derjenige, der letztendlich verantwortlich war für den Tod von Adam und Eva, denn hat Eva verführt zu sündigen, und der Sünde Sold ist der Tod. Und Eva hat dann auch Adam dazu gebracht zu sündigen. Und er war natürlich auch ein Lügner, weil er Eva vorgaukelte, dass sie so seien und werden würden wie Gott, zu wissen, zu bestimmen, zu entscheiden, was gut und böse ist. Und sie würden keineswegs des Todes sterben, obwohl Gott gesagt hatte, wenn ihr von diesem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen esst, werdet ihr sterben. Da war er in der Tat ein Mörder und ein Lügner von Anfang an. Von Anfang der Menschheitsgeschichte an, seitdem es Menschen gab, war er derjenige, der die Menschen dazu gebracht hat, zu sündigen. Und es heißt auch, dass Christus gesagt hat, die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Diese Begierden, natürlich war es bei Eva auch der Fall, sie begehrte von dem Baum der Erkenntnis zu essen. Und dann sagt Christus, ihr seid Kinder eures Vaters, des Teufels. Und auf diese Weise hat natürlich Satan eine Entzweiung hervorgebracht zwischen Gott und den Menschen. Gott, der Vater, und den Menschen, seinen Kindern. Aber jetzt hat Satan eingegriffen. Und er wurde jetzt der Vater sozusagen von den Menschen, die es auch nicht besser wussten. Aber der Punkt ist auch der. Nicht nur wurden sie von den Begierden des Teufels inspiriert, sondern sie kamen dahin, dass sie diese Begierden auch durchführen wollten, dass sie auch tun wollten, wie wir lasen und wie wir auch noch in Johannes Kapitel 8 und Vers 38 lesen werden. Johannes 8 und Vers 38. Da sagt Christus nämlich, ich rede, was ich von meinem Vater gesehen habe, und ihr tut, was ihr von eurem Vater gehört habt. Und dann sagt er in Vers 41, ihr tut eures Vaters Werke. Also sie hatten das natürlich nicht akzeptiert. Sie haben gesagt, wir haben einen Vater, Gott. Sie verstanden nicht, dass sie in der Tat diejenigen waren, die Satan folgten. Und das geschah, weil Satan mehr und mehr seine Natur in die Natur des Menschen gebracht hat. Die Natur des Menschen wurde mehr und mehr von satanischem Wirken inspiriert, sodass letztendlich die satanische Natur in den Menschen Gestalt annahm. Und so wurde dann Satan ihr geistlicher Vater. Und wir müssen nicht meinen, dass uns das heute nicht so passieren kann, dass wir heute nicht inspiriert werden können, beeinflusst werden können von Satan, gewisse Dinge zu tun, falsche Dinge zu sagen. Schauen wir uns einmal Matthäus 16 an. Matthäus 16. Und hier geht es um eine Konfrontation, könnte man sagen, zwischen Christus und Petrus. Nun, der Petrus, der meinte, dass positiv. Der hatte in keinster Weise bemerkt, dass er hier ein Werkzeug von Satan geworden war. Christus hatte den Jüngern erklärt, dass er leiden und sterben müsste. Vers 22. Und Petrus nahm ihn beiseite. Matthäus 16, Vers 22. Und fuhr ihn an und sprach, Gott bewahre dich, Herr, das widerfahre dir nicht. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, gehe weg von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Nun, Petrus hatte die Dinge vor sich und sprach die Dinge aus, die menschlich waren, so wie der Mensch möglicherweise dies so sehen würde. Aber das war nicht Gottes Wille, das war nicht Gottes Plan. Geh weg von mir, Satan, sagt er hier. Nun schauen wir uns einmal Matthäus Kapitel 4 und Vers 10 an. Denn hier ging es darum, dass Satan ganz buchstäblich Christus versuchte. Und verschiedene Versuchungen wurden Christus dargebracht. Und was sagt hier Christus zu Satan in Matthäus 4 und Vers 10? Da sprach Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan! Und dann zitiert er auch wiederum auf richtige Weise Gottes Wort. Petrus hatte keine Ahnung, dass er in diesem Augenblick, als er Christus davon abbringen wollte, zu leiden und zu sterben, ein Werkzeug Satans geworden war. Die Dinge aussprach, die menschlich waren und letztendlich satanisch. In Johannes Kapitel 6 lesen wir Vers 70. Johannes Kapitel 6 und Vers 70. Jesus antwortete ihnen, habe ich nicht euch 12 erwählt? Und einer von euch ist ein Teufel. Und er redete von Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, und er verriet ihn hernach und war einer der 12. Auch Judas wurde von Satan inspiriert, Dinge zu tun, die in keinster Weise vielleicht auch er verstand zunächst einmal, dass er sie tun würde. Und obwohl Christus hier den Petrus angesprochen hat, hat er letztendlich Satan gemeint, weil er in diesem Augenblick Petrus beeinflusste. Christus nennt hier Judas einen Teufel, weil Satan Judas beeinflussen würde. In Lukas 22 und Vers 3 wird das ganz deutlich dargelegt. Lukas 22 und in Vers 3. Es fuhr aber der Satan in Judas, genannt Iskariot, der zur Zahl der 12 gehörte. Und da ging er hin und redete mit den hohen Priestern und die vereinbarten dann, wie sie Christus umbringen könnten. In Johannes Kapitel 13 und Vers 2, es ging hier um das Passa, das letzte Passa, was Christus mit den Jüngern zu sich nahm, bevor er starb. Und nach dem Abendessen, als schon der Teufel dem Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, ins Herz gegeben hatte, dass er ihn verriete, Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging. Und dann hat er das Ritual, könnte man sagen, die Institution der Fußwaschung eingeführt. Und dann in Johannes Kapitel 13 und Vers 27. Johannes 13 und Vers 27. Und nach dem Bissen fuhr der Satan in ihn, in Judas. Und da sprach Jesus zu ihm, was du tust, was du tun willst, das tue bald. Ganz eindeutig hatte sich Satan hier bemerkbar gemacht, hatte Judas zugelassen, dass ihn Satan beeinflussen würde und letztendlich sogar ihn besitzen würde. Und ein Punkt natürlich, eine Schwachstelle bei Judas war die Tatsache, dass er ein Dieb war, dass seine Begierde nach Geld ausging. Und natürlich wusste das Satan auch sehr genau. In Apostelgeschichte 5 lesen wir Vers 3. Apostelgeschichte 5 und Vers 3. Hier ging es auch wiederum um Geld. Judas hat ja Geld bekommen dafür, dass er Christus verriet. Hier war ein Ehepaar, das war auch begierig und haben dann auch noch über die Tatsache, dass sie diese Begierde hatten, gelogen. In Apostelgeschichte 5 und Vers 3, Petrus aber sprach, Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und etwas vom Geld für den Acker zurückbehalten hast? Weil er hatte gesagt, hier, das ist das Geld, was ich hier bekommen habe für den Acker, und er wollte natürlich auch hier glänzen. Und Petrus sagt, ja, war ja dein Acker, du hättest ja gar nichts damit zu tun brauchen, hättest ja auch gar nichts irgendwo eine Spende geben sollen, aber das Problem war, du hast gelogen. Du hast gesagt, ja, das war alles das Geld, und in Wirklichkeit hatte er etwas zurückbehalten. Satan hatte sein Herz der Begierde noch erfüllt. Es gibt eine weitere interessante Stelle in Lukas Kapitel 9, die auch andeutet, was Satan gerne mit uns tut, wenn wir nicht aufpassen. Lukas Kapitel 9 und Vers 55. Es geht hier darum, dass, angefangen in Vers 53, die Samariter Jesus und seine Jünger nicht aufnehmen wollten. Das heißt hier, weil sein Angesicht er gewandt hatte, nach Jerusalem zu wandern. Vers 54. Als aber das die Jünger Jakobus und Johannes sahen, und Christus hatte sie einmal so als Donnersöhne betitelt, da sprachen sie, Herr, willst du, so wollen wir sagen, das Feuer vom Himmel falle und sie verzehre, sie vernichte, sie zerstöre. Vers 54, er aber wandte sich um und bedrohte sie. Und es sollte hier noch etwas weiteres hinzugefügt werden, wie viele Bibeln es auch haben. Zum Beispiel die Lutherbibel 2009 schreibt, er tadelte sie und sprach, ihr wisset nicht, welches Geisteskinder ihr seid, denn der Menschensohn ist nicht gekommen, die Seelen der Menschen zu vernichten, sondern zu erretten. Wes Geisteskinder ihr seid, sie waren in diesem Augenblick die Kinder wiederum von Satan, dem Teufel, denn es war Satan, der sie inspirierte, diese Worte zu sprechen, und die hatten durchaus auch vor zu tun, mit anderen Worten, einfach die Leute zu zerstören, die ihnen kein Obdach gewährten. Ihr wisst nicht, sagte hier, wessen Geisteskinder ihr seid. Vielfach wissen wir nicht, wenn wir auf diese Weise, auf falsche Weise reagieren, wem wir da gehorchen, wem wir da folgen. Matthäus Kapitel 13. Matthäus Kapitel 13, angefangen Vers 36. Da ließ Jesus das Volk gehen und kam heim. Seine Jünger traten zu ihm und sprachen, deute uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker. Und er antwortete und sprach zu ihnen, der Menschensohn ist's, der den guten Samen sät. Der Acker ist die Welt. Der gute Same, das sind die Kinder des Reichs. Das Unkraut aber sind die Kinder des Bösen. Der Feind aber, der es sät, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Welt und die Schnitter sind die Engel. Und wenn nun das Unkraut ausjätet, oder wie man nun das Unkraut ausjätet und mit Feuer verbrennt, so wird's auch am Ende der Welt gehen. Der Menschensohn wird seine Engel senden, und sie werden sammeln aus seinem Reich alle Ärgernisse, und die, die da Unrecht tun, und werden sie in den Feuerofen werfen. Und er wird sein Heulen und Zähne klappern, oder besser Zähne knirschen, diese Wut wird hier zum Ausdruck gebracht, und dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in ihres Vaters Reich, und wer Ohren hat, zu hören, der höre. Es wird unterschieden hier zwischen den Kindern des Reichs, den Kindern des Reiches Gottes, den Kindern Gottes, des Vaters und den Kindern des bösen Satan, des Teufels. In Apostelgeschichte 13 wird deutlich, dass einige mehr Kinder des Teufels sind als andere, weil sie sich mehr von dem Teufel, von Satan verleiten lassen. In Apostelgeschichte 13 und Vers 10 gab da einen Zauberer, der ihnen da viel Kummer bereitete. Saulus aber, der auch Paulus heißt, voll heiligen Geistes, sah ihn an, Vers 9, und jetzt Vers 10, und sprach, du Sohn des Teufels, voll aller List und aller Bosheit, du Feind aller Gerechtigkeit, hörst du nicht auf, krumm zu machen die geraden Wege des Herrn? Und dann sagt er, die Hand des Herrn wird über dich kommen, und er wurde in der Tat blind. Hier eine ganz deutliche Beschreibung von jemandem, der sich ganz klar und deutlich dem Satan verschrieben hatte, vielleicht ohne es zu wissen. Er hatte zwar diese Macht bekommen, hier Zaubereien durchzuführen, Weissagungen durchzuführen, hatte vielleicht gar nicht so recht gewusst, wo diese Macht, diese Kraft herkam. Aber Paulus wusste es und er nannte ihn einen Sohn des Teufels. Schauen wir uns an, wie Satan beschrieben wird. In 1. Petrus Kapitel 5. 1. Petrus Kapitel 5 und Vers 8. Da heißt es hier, seid nüchtern und wachet. Nun, andere Übersetzungen haben hier, habt Selbstkontrolle und wachet. Sie sagen also nicht nüchtern, sondern habt Selbstkontrolle und wachet. Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Wenn Eva Selbstkontrolle gehabt hätte, wenn sie gewacht hätte über das, was hier geschah, wenn sie sich daran erinnert hätte, auf richtige Weise, was Gott ihr gesagt hätte, hätte sie nicht den Einflüsterungen Satans nachgegeben, hätte nicht vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen gegessen. Und so sollen auch wir heute voller Selbstkontrolle sein, nüchtern sein, wachsam sein und auch beten, dass wir nicht in die Versuchung fallen. Christus sagt ja, wachet und betet, dass ihr würdig werdet, als würdig erachtet werdet, allem dem, was jetzt noch geschehen wird, vor seiner Wiederkunft zu entfliehen. Schreckliche Dinge werden geschehen und dann letztlich vor den Menschensohn gestellt zu werden. Wenn wir wachen müssen, bedeutet dies, dass wir nicht unbedingt auf andere Weise erkennen würden, wo die Gefahr liegt. Man kann nicht unbedingt immer den Löwen erkennen, der sich ja im Dickicht verbirgt, bis er dann auf einen zuspringt und einen dann zerreißt. Wir müssen uns klar und deutlich die Sache vor Augen halten, denn auch eine andere Gefahr besteht, die man beachten muss. Markus Kapitel 4. Es geht nicht nur um das physische Vernichtetwerden, auf das wir noch eingehen werden. Es geht vielmehr sogar auch noch in besonderer Weise um geistliche Zerstörung. Und die beginnt auch damit, dass man vergisst, was Gott einem in seinem Wort gesagt hat. In Markus Kapitel 4. Markus Kapitel 4. Und nebenbei gesagt, ich lese wiederum von der revidierten Lutherbibel, hauptsächlich 2017. Da lesen wir in Vers 14, der Sämann sät das Wort. Diese aber sind es, die an dem Wege sind. Wo das Wort gesät wird und sie es gehört haben, kommt alsbald der Satan und nimmt das Wort weg, das in sie gesät war. Sie hatten schon eine gewisse Vorstellung, eine gewisse Erkenntnis von Gottes Wort gehabt, aber Satan kommt, nimmt es weg. Wie tut er dies? Nun, zum Beispiel lesen wir 1. Timotheus, Kapitel 5. 1. Timotheus, Kapitel 5. Hier wird eine Lebensführung dargelegt. Es geht hier in Vers 11, jüngere Witwen weise ab, denn wenn sie sich wegen ihres Begehrens von Christus abwenden, so wollen sie heiraten, und sie stehen dann unter dem Urteil, dass sie die erste Treue gebrochen haben. Es geht hier darum, dass sie irgendwo scheinbar gesagt hatten, sie wollten nicht mehr heiraten, und dann tun es trotzdem. Es geht nicht so um die Frage der Heirat, das war ja nicht verkehrt, aber es war darum, dass sie gelogen hatten. Und daneben sind sie faul und lernen, von Haus zu laufen, und nicht nur faul sind sie, sondern auch geschwätzig und vorwitzig und reden, wenn nicht, was nicht sein soll. Vers 15, denn schon haben sich einige abgewandt und folgen dem Satan. Aufgrund von falschen Prioritäten, falschen Ideen, falschen Vorstellungen haben sich von Gottes Wort abgewandt und folgen Satan. Und das ist manchmal gar nicht so deutlich zu sehen, denn der Satan, er ist zwar natürlich der Fürst der Finsternis, aber er verstellt sich. Er verstellt sich, wie zum Beispiel in 2. Korinther und Kapitel 11 deutlich dargelegt, als ob er gar nicht Finsternis brächte, sondern Licht. 2. Korinther 11, und Vers 14. Er sagt, es ist kein Wunder, denn er selbst, der Satan, verstellt sich als Engel des Lichtes. Er war einmal ein Engel des Lichtes. Er war einmal der leuchtende Morgenstern, der Lichtbringer, als Gott ihn erschuf. Das Abbild der Vollkommenheit, wie es heißt, aber er wurde zu dem Fürsten der Finsternis, er wurde zu Satan, dem Teufel, weil er gegen Gott rebellierte, weil er nicht Gottes Wort gehorsam sein wollte. Und so ist er der Ursprung der geistlichen Finsternis. Aber nach wie vor, verstellt er sich als ein Engel des Lichtes. Er kommt da als ein Engel des Lichtes daher und nicht nur er. Vers 15. Darum ist es nichts Großes, wenn sich auch seine Diener, die King James Bible übersetzt, seine Prediger, verstellen als Diener der Gerechtigkeit, deren Ende wird sein nach ihren Werken. Nun, nicht nur nach ihren Werken, auch nach dem, was sie lehren. Sie lehren zum Beispiel, sie seien Diener der Gerechtigkeit. Aber was ist Gerechtigkeit? Alle Gebote Gottes sind Gerechtigkeit. Und sie sagen dann, ja, aber die Gebote sind ja abgeschafft. Die braucht man ja nicht mehr zu halten. Und von daher lehren sie das Falsche und dann handeln sie natürlich auch falsch. Und Christus sagt hier, oder Paulus wird von Christus inspiriert, zu sagen, es sind solche, die sich als Diener der Gerechtigkeit verstellen aber in Wirklichkeit Diener Satans sind. Satan ist ein Verführer. Eine sehr bekannte Stelle, die wir gleichwohl aber noch lesen werden hier im Zusammenhang, befindet sich in Offenbarung Kapitel 12. Offenbarung Kapitel 12 und lesen wir einmal Vers 9. Es wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, er erschien ja Eva als eine Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Und er wurde auf die Erde geworfen und seine Engel, die dann zu Dämonen geworden waren, die ihm folgten in der Rebellion, die wurden mit ihm dahin geworfen, der die ganze Welt verführt. Das wird immer und immer wieder in der Bibel klargestellt. Nun, wenn er die ganze Welt verführt, dann hat er sie auch verführt, bis dann Gott sie aus dieser Verführung erlöste, herausbrachte, wenn das der Fall war. Und wie wir schon so oft gesagt haben, wenn man verführt ist, dann weiß man nicht, dass man verführt ist, denn sonst wäre man ja nicht verführt. Und so lesen wir in 1. Johannes Kapitel 5. 1. Johannes Kapitel 5 und in Vers 19. Wir wissen, dass wir von Gott sind und die ganze Welt liegt im Argen. Übersetzt das hier die Lutherbibel 2017, aber die Mengebibel übersetzt es genauer. Wir wissen, dass wir von Gott sind und sich die ganze Welt in der Gewalt des Bösen, in Klammern des Teufels, befindet. Die ganze Welt ist verführt und befindet sich in der Gewalt des Teufels. Satan ist ein Meister der Verführung. Und wenn er uns verführt, und er tut das auch mit wahren Christen, er ist nach wie vor willens, uns zu verführen. Wir müssen aufpassen, dass das uns nicht geschieht. In 1. Timotheus Kapitel 4, da wird uns ein wenig gesagt, wie das auch geschehen kann, diese Verführung. Deswegen sollen wir nüchtern sein, mit Selbstkontrolle einhergehen, wachen, wachsam sein. 1. Timotheus 4, Vers 1. Der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten einige von dem Glauben abfallen werden. Satan nimmt das Wort aus ihrem Herzen. Und verführerischen Geistern und Lehren von Dämonen anhängen. Und wo kommen die her? Verleitet durch Heuchelei der Lügenredner. Nun, Satan, derjenige, der die Lüge in die Welt brachte, und hier hat er seine Diener, die einen Brandmal in ihrem Gewissen haben, die können gar nicht mehr richtig verstehen, was sie eigentlich tun. So kann Verführung geschehen. Man hört auf die falschen Prediger, die falschen Diener, meint, das seien Diener Gottes, sind es aber nicht. Und dann wird man verführt, Falsches zu glauben. Und diese falschen Doktrinen, diese falschen Ideen kommen von Satan und seinen Dämonen her. Und wenn dann Satan zu Ende des Millenniums noch einmal aus seinem Gefängnis, in dem er für 1000 Jahre sein wird, entlassen wird, was geschieht? Offenbarung 20 angefangen in Vers 7. Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, besser, wenn sie dabei sind, sich zu vollenden, wird der Satan losgelassen werden aus seinem Gefängnis und wird ausziehen zu verführen. Wiederum, die Völker an den vier Enden der Erde, Gog und Magog, und sie zum Kampf zu versammeln. Er verführt sie dazu, Krieg zu führen. Deren Zahl ist sein, oder wird sein wie der Sand am Meer. Und sie stiegen herauf auf die Ebene der Erde und umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Und es fiel Feuer vom Himmel und verzehrte sie. Und der Teufel, der sie verführte, der wurde geworfen in den Pfuhl von Feuer und Schwefel, wo auch das Tier und der falsche Prophet waren, besser gesandt worden waren, die sind zu dem Zeitpunkt schon lange tot, und sie werden gequält werden. Wer ist sie? Nun, der Teufel und seine Dämonen, denn dieser feurige Pfuhl, wie Christus an anderer Stelle sagt, wird für Satan und seine Dämonen vorbereitet. Und sie werden gequält werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Hier verführt Satan die Menschen, um seine Begierde des Krieges und des Kampfes und der Gewalt durchzuführen. Denn diese Begierden kommen von Satan. Wir lesen eine weitere interessante Stelle in 1. Korinther Kapitel 7, wenn es um die Verführung geht. 1. Korinther 7, und lesen wir Vers 5. Es geht hier um eine Ehebeziehung. Entziehe sich nicht eins dem anderen, es sei denn eine Zeit lang, wenn beide es wollen, dass ihr zum Beten Ruhe habt und dann kommt wieder zusammen, damit euch der Satan nicht versuche, weil ihr euch nicht enthalten könnt. Hier geht es um Versuchung, Verführung. Man wird versucht, Falsches zu tun. Man denkt vielleicht, es sei Richtiges. Aber in 1. Korinther 10 und Vers 13 gibt uns Gott eine sehr interessante Ermutigung. Bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen. Er sagt, Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Oder auch, wie es übersetzt werden kann, er wird euch einen Ausweg zeigen aus der Versuchung, sodass ihr sie ertragen könnt. Eine weitere Stelle in 1. Thessaloniker Kapitel 3. 1. Thessaloniker Kapitel 3 und Vers 5, wo Satan wiederum als derjenige dargestellt wird, der die Menschen versucht, der Versucher. Er versucht uns zu sündigen. Das ist seine Motivation. Und er weiß, wenn er das fertig bringt, dass wir, es sei denn wir bereuen, letztendlich die Todesstrafe über uns gebracht haben. Und er will uns, wie wir sehen werden, vernichten. Und so lesen wir in 1. Thessaloniker 3, in Vers 5, darum habe ich es euch auch nicht länger ertragen und habe ihn gesandt, den Timotheus, um zu erfahren, wie es mit eurem Glauben steht, ob der Versucher euch etwa versucht hätte, vom Glauben abzufallen und unsere Arbeit vergeblich würde. Wir hatten von den Dienern gelesen, den Dienern Satans des Teufels. Da lesen wir etwas mehr über die in 2. Petrus Kapitel 2. 2. Petrus Kapitel 2 und in Vers 18. Denn es sind auch die Diener, durch die er Versuchung erzeugen kann. 2. Petrus 2 und Vers 18. Es heißt, sie reden stolze Worte, hinter denen nichts ist, locken durch ausschweifende, fleischliche Begierde diejenigen an, die gerade erst denen entronnen waren, die im Irrtum leben. Schauen Sie, diese Begierden, die letztendlich von Satan kommen, die werden durch diese falschen Diener, diese falschen Prediger, diese falschen, in Anführungszeichen, Heiligen, an andere weitergegeben. Da kommt die Versuchung her. Ja, das kannst du doch auch machen. Ist doch nichts dabei. Ein bisschen rauchen, ein bisschen kiffen, ein bisschen zu viel saufen, ein bisschen Sex außerhalb der Ehe und so weiter und so fort. Stolze Worte, hinter denen nichts ist, aber dadurch werden die fleischlichen Begierden angefacht. Satan wurde unser Feind genannt. Er wurde unser Widersacher genannt. Lesen wir das noch einmal in Matthäus Kapitel 13. Matthäus 13, angefangen in Vers 24. Und sehen wir auch hier wiederum, wie Satan operiert. Matthäus 13 und Vers 24. Er legte ihnen ein anderes Gleichnis vor und sprach, das Himmelreich gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Als aber die Leute schliefen, da kam sein Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen und ging davon. Jetzt Vers 38. Der Acker ist die Welt, das hatten wir eben schon gelesen. Der gute Same, das sind die Kinder des Reiches, das Unkraut, das sind die Kinder des Bösen, der Feind, der da sät, ist der Teufel. Also schauen wir hier, Satan, der Feind, der unser Verderben will, der sät manchmal Unkraut unter den wahren Samen, unter die Kinder des Reiches. Und manchmal bleiben die da, bis zum bitteren Ende. Denn manchmal ist es vielleicht gar nicht mal so offensichtlich zunächst einmal, dass es Kinder des Teufels sind. Die haben auch die Möglichkeit, sich zu verstellen, wie auch der Satan sich verstellt, als ein Engel des Lichtes. Und die geben sich dann aus als Kinder der Gerechtigkeit. Manchmal wird die Sache schon deutlich, frühzeitig genug. Andere Möglichkeiten gibt es, dass es zunächst einmal nicht so deutlich wird. Die arbeiten dann im Geheimen, aber Satan ist derjenige, der dahinter steckt und Gott weiß das. Gott lässt es zu, auch um uns zu prüfen, ob wir willens sind, Gottes Weg ganz und gar zu gehen oder ob wir uns beeinflussen lassen von diesen falschen Einflüsterungen. Aber Satan ist unser Feind. Er hilft uns in keinster Weise. Wenn wir meinen, dass Satan in irgendeiner Weise uns etwas Gutes geben könnte, zuführen könnte, durch das, was er uns anbietet, dann sind wir ganz klar auf dem Holzweg. Es ist Satans Bestreben, uns zu vernichten. Er befindet sich in einem Krieg mit uns und wir mit ihm. Er ist unser Todfeind. Er will, dass wir letztendlich sterben. Und zwar auf ewige Weise. In Lukas Kapitel 22 wird auch deutlich, dass wir seine vornehmlichen Feinde sind, auf die er ganz besonders sein Augenmerk gerichtet hat. Wenn ich sage wir, meine ich wahre Christen. Oder diejenigen, die Gott berufen hat, um wahre Christen zu werden. Lukas 22 und lesen wir Vers 31. Da sagt nämlich Christus zu Simon Petrus: Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch, also die gesamte Jüngerschaft, zu sieben wie den Weizen, mit anderen Worten auszusieben, zu vernichten. Ich aber habe für euch, oder für dich vielmehr, ich habe für dich gebeten, sagt Christus hier, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dann umkehrst, wenn du dann bereust, wenn du dann Bekehrung erlangst, und das würde dann laut Apostelgeschichte 2 geschehen, wenn der Heilige Geist der Kirche gegeben wurde, dann stärke deine Brüder. Also hier gab Christus dem Petrus eine ganz gewaltige, wichtige Aufgabe. Aber interessant ist, dass es der Satan ist, der alle vernichten will, und dass es Christus ist, der für Petrus gebeten hatte, dass sein Glaube nicht aufhöre. Also wenn das total automatisch gewesen wäre, dass sein Glaube nicht aufhören würde, dann hätte Christus nicht darum zu beten brauchen. 1. Thessaloniker Kapitel 2. 1. Thessaloniker Kapitel 2 und Vers 18. Hier sagt Paulus: Darum wollen wir zu euch kommen, ich, Paulus, einmal und noch einmal, doch der Satan hat uns gehindert. Manchmal wollen wir gewisse Dinge tun, aber Satan lässt es nicht zu. Und Gott wiederum verhindert es zunächst einmal nicht, auch vielleicht um uns zu prüfen. Aber Satan hat schon immer im Augenmerk die Tatsache, dass er uns vernichten will, dass er uns Schwierigkeiten machen will, dass er unser Leben einfach in Schwierigkeiten bringen will. Das ist das, was Satan will. Offenbarung Kapitel 12 und Vers 12. Und wie ich sagte, sein Hauptaugenmerk ist auf die wahren Christen gerichtet. Offenbarung 12 und Vers 12. Da heißt es: Darum freut euch, ihr Himmel und die darin wohnen, wehe aber der Erde und dem Meer, denn der Teufel kam zu euch hinab und hat einen großen Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat. Und was geschieht? Vers 13. Und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, da verfolgte er die Frau, die den Knaben geboren hatte. Und es geht hier jetzt um die Kirche Gottes, die vielfach mit einer Frau, mit einer Jungfrau verglichen wird. Und dann heißt es in Vers 17. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin zu kämpfen gegen die übrigen von ihrem Geschlecht, die Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu. Auch hier wiederum geht es darum, dass Satan versucht, Christen zu vernichten, zu bekämpfen. In Offenbarung Kapitel 2 wird damals zur Zeit der Gemeinde hier, es geht hier in Offenbarung Kapitel 2 und in Vers 10 um die Gemeinde in Smyrna, da gab es ein ganz bestimmtes Problem, was der Teufel bringen würde, und Gott ließ es zu. Offenbarung Kapitel 2 und Vers 10: Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen. Der Teufel wird das tun, damit ihr versucht werdet. Und ihr werdet in Bedrängnis sein 10 Tage. Aber es geht noch weiter. Sei getrost bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben, sagt Christus. Und dann in Vers 11: Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen vor dem zweiten Tod, selbst wenn uns vielleicht Leid geschieht in diesem Leben. Das aber auch dazu dient, dass wir geläutert werden, dass wir bessere Menschen werden, bessere Christen werden. Und wir sehen hier immer und immer wieder, dass Satan derjenige ist, der uns Schaden zufügen will, unser Widersacher, unser Feind. Und er wird eben auch der Verderber genannt, der uns verderben will, die gesamte Menschheit, aber ganz besonders auch uns. In Offenbarung Kapitel 9 und Vers 11 wird von einem kommenden Weltkrieg gesprochen. Und hier wird auch gesagt, wer dahinter steckt. Offenbarung 9 und in Vers 11, da heißt es, sie hatten über sich einen König, den Engel des Abgrunds. Unser Name heißt auf Hebräisch Abaddon und auf Griechisch hat er den Namen Apollyon. Und in der Lutherbibel 2017 steht in der Anmerkung, beide Namen bedeuten Verderber. Oder wie auch die Gute Nachricht übersetzt, Zerstörer. Zerstörung und Zerstörer. Und das ist das, was Satan will. Er zerstörte, er verdarb den ersten Menschen, indem er ihn letztendlich tötete. Er war ja verantwortlich dafür, dass der erste Mensch Eva gesündigt hat. Und der Sündesold ist der Tod. Und dann versuchte er, Christus ganz physisch zu vernichten, später auch auf geistliche Weise, indem er ihn in der Wüste versuchte, aber sogar auch physisch. In Offenbarung Kapitel 12 und Vers 4, wo wir von der Geburt Christi lesen. Zunächst einmal von dem Aufruhr der Rebellion von Satan und seinen Dämonen. Und dann wurde der Mensch erschaffen und später, dann 2000 Jahre später, oder 4000 Jahre später, besser gesagt, da lesen wir Folgendes. In Offenbarung 12 und Vers 4, und der Drache trat vor, die Frau, die geboren oder gebären sollte, damit er, wenn sie geboren hätte, ihr Kind fräße. Ganz buchstäblich. Er inspirierte damals Herodes, alle Kinder, 2 Jahre und jünger, zu vernichten, zu zerstören, zu ermorden, weil er dadurch meinte, auch Christus ermorden zu können. Auch in Lukas Kapitel 4, da wird ja von der Versuchung gesprochen. Wir hatten das eben in Matthäus gelesen. Aber ich möchte hier kurz noch auf etwas anderes eingehen. In Lukas Kapitel 4, da wird ja gesagt in Vers 1, Jesus aber voll Heiligen Geistes kam zurück vom Jordan und er wurde vom Geist in die Wüste umhergeführt, 40 Tage lang und von dem Teufel versucht. Und dann, nachdem diese Versuchung beendet war, weil er dem Teufel widerstand, lesen wir in Vers 13, und als der Teufel alle Versuchungen vollendet hatte, wich er von ihm bis zur bestimmten Zeit. Also nicht so, dass dann Christus sein ganzes Leben hindurch, sein physisches Leben nicht mehr versucht werden würde. Nein, er würde nach wie vor versucht werden. Und auch wir, wenn wir auch Satan besiegt haben in einer bestimmten Situation, sagen wir einmal, bedeutet das nicht, dass er nicht kommen wird, und um uns wieder zu versuchen. Das wird er ganz klar tun. Und hier gibt es eine interessante Stelle in Jakobus Kapitel 3, die uns warnt, dass wir wiederum nüchtern sein müssen, wachsam sein müssen. Jakobus 3 und Vers 15. Einige haben Probleme. Okay, dann sind sie siegreich im Hinblick auf ein Problem. Und dann meinen sie, jetzt haben wir alle Zeit und Ewigkeit geschafft. Und dann kommt Satan wieder daher und gibt einem genau die gleiche Versuchung im Hinblick auf das gleiche Problem. Und dann ist die Frage, wie wird man sich dann verhalten? Jakobus 3 und Vers 15. Er spricht hier von bitterem Neid, er spricht hier von Streit. Er sagt, wenn man das hat, dann soll man nicht gegen die Wahrheit lügen. Vers 15. Das ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern sie ist irdisch, menschlich und teuflisch. Denn wo Neid und Streit ist, da sind Unordnung und lauter böse Dinge. Aber er sagt, diese Weisheit, und es geht hier jetzt um Neid und Streit, aber man kann die sogenannte menschliche Weisheit auch auf andere Gebiete anwenden, die ist keineswegs göttliche Weisheit, sondern sie ist irdisch, sie ist menschlich und sie ist teuflisch. Und die Mengebibel übersetzt, sie ist von bösen Geistern eingegeben. Das ist diese menschliche, teuflische Weisheit, die auch die beiden Donnersöhne hatten, als sie sagten, ja, wir wollen jetzt, wenn du uns es erlaubst, die Menschen hier ausmerzen, vernichten, durch Feuer vernichten. Und wenn Satan uns nicht durch Versuchung zerstören kann, dann tut er es dadurch, dass er uns angreift, verklagt. In Offenbarung Kapitel 12, Vers 10 gibt es ein Beispiel, eine ganz klare Stelle, wo gezeigt wird, dass Satan uns verklagt. Und zwar vor Gott verklagt. Offenbarung 12 und in Vers 10. Und ich hörte eine große Stimme, die sprach im Himmel, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus, denn der Verkläger unserer Brüder und Schwestern ist gestürzt, der sie verklagte Tag und Nacht vor unserem Gott. Wir sündigen alle. Und wenn wir die Sünde nicht bereuen, dann ist Satan da, um uns vor Gott zu verklagen und zu sagen, aha, schau, der hat schon wieder gesündigt, hat wiederum durch sein Verhalten gezeigt, dass er nicht würdig ist, von dir beschützt zu werden. Deswegen ist es wichtig, dass man seine Sünde, wenn man sie begeht, bereut, auf richtige Weise bereut. Es ist natürlich noch wichtiger, dass man es gar nicht sündigt. Aber schauen wir, wie es weitergeht in Vers 11. Und sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis hin zum Tod. Hier werden drei Schritte aufgezählt. Zunächst einmal ist Satan da, der uns verklagt. Wenn wir Satan überwinden wollen, dann müssen wir natürlich siegreich sein im Hinblick auf unseren Feind. Und wie können wir dies? Zunächst einmal durch das Blut des Lammes. Um es anders auszudrücken, wir akzeptieren die Tatsache, dass Jesus Christus für uns gestorben ist und dass sein vergossenes Blut, wenn wir es annehmen, wenn wir dieses Opfer Jesu Christi annehmen, uns Vergebung der Sünde gibt. Und wenn das der Fall ist, und wenn dann Satan kommt und uns verklagt, dann sagt Gott zu ihm, ja, was willst du denn? Da ist doch gar keine Sünde mehr da. Die ist doch vergeben worden. Die ist vergessen worden in dem Sinne. Die kannst du nicht mehr anwenden auf diejenigen, die gesündigt haben, denn sie haben aufgrund des Blutes Jesu Christi Vergebung der Sünde erlangt. Aber um dies zu tun, müssen wir vor Gott unsere Sünden bekennen. Und deswegen heißt es hier, sie haben sie überwunden durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses. Sie müssen bekennen vor Gott, dass sie gesündigt haben und müssen die Sünde auch bereuen. Und dazu gehören natürlich auch Taten, dass man durch sein Leben zeigt, dass man sie bereut. Es geht also aber hier nicht nur um die Worte der Reue. Es geht eben halt eben auch um die Taten der Reue. Man zeigt, man manifestiert Gott gegenüber, dass man willens ist, den richtigen Weg jetzt zu gehen. Und das kann Probleme mit sich bringen. Und deswegen heißt es auch, und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis hin zum Tod, wenn es darauf ankommt, wenn man Gott wirklich mehr liebt und mehr gehorcht als den Menschen, dann kann es da sogar dazu kommen, dass man den physischen Tod erduldet, oder wie wir gesehen hatten. Der Teufel hat einige von den Christen ins Gefängnis geworfen für 10 Tage und so weiter und so fort. Probleme werden kommen. Die Frage ist, sind wir willens, uns diesen Problemen zu stellen? Und so überwinden wir Satan, den Verkläger unserer Sünden, der Sünden anderer, indem dass wir bereuen, dass wir das Blut Jesu Christi für unsere Sünden annehmen, das uns reinigt von aller Sünde, wie es heißt, von aller Ungerechtigkeit, und dass wir aber diese Reue unter Beweis stellen durch unsere Lebensweise. Wir finden eine andere Stelle in Sacharja Kapitel 3, wo wir sehen, wie Satan dabei ist, uns zu verklagen, vor Gott zu verklagen. In Sacharja Kapitel 3 und Vers 1. Und egal was für schwere Sünden wir begangen haben mögen, solange es nicht die unvergebbare Sünde ist, und das ist eine Sünde, die man nicht mehr bereuen will, können wir Vergebung erlangen. Sacharja 3, angefangen Vers 1. Und er ließ mich sehen, den Hohenpriester Jeschua, wie er vor dem Engel des Herrn stand. Und der Satan stand zu seiner Rechten, um ihn zu verklagen. Und der Herr sprach zum Satan, der Herr schelte dich, du Satan. Ja, der Herr schelte dich, der Jerusalem erwählt hat. Ist dieser nicht ein Brandscheit, das aus dem Feuer gerettet ist? Es geht hier nicht um die unvergebbare Sünde. Es geht hier darum, dass er aus dem Feuer gerettet ist. Und Jeschua hatte unreine Kleider an, der hatte scheinbar gesündigt, offensichtlich, und stand vor dem Engel, der anhob und sprach zu denen, die vor ihm standen, tut die unreinen Kleider von ihm. Und er sprach zu ihm, siehe her, ich nehme deine Sünde von dir und lasse dir Feierkleider anziehen, reine Kleider, Gerechtigkeit andeutend. Aber Satan ist derjenige, der uns laufend verklagt. Und was ist er noch? Wir hatten bereits gelesen, er ist derjenige, der die ganze Welt verführt. Aber es geht sogar noch weiter. In 2. Korinther Kapitel 4. Und das ist etwas, was die meisten Menschen absolut nicht begreifen, nicht begreifen können. Wenn sie es begreifen würden, wären sie nicht mehr länger verführt. 2. Korinther Kapitel 4. Und die Verse 3 und 4. Da sagt er, ist aber unser Evangelium verdeckt, verhüllt. So ist denen verdeckt, die verloren werden, es sei denn, sie bereuen. Den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welche ist das Ebenbild Gottes. Hier wird viel gesagt an dieser Stelle. Ich möchte hier lediglich auf die Tatsache eingehen, dass Satan der Gott dieser Welt ist, der Gott dieses Zeitalters. Und als solcher will er verehrt werden, will er angebetet werden. Und viele Menschen beten ihn an, ohne zu wissen, dass sie ihn anbeten. Meinen vielleicht, sie beten Gott an. Meinen vielleicht, sie sind Kinder Gottes. Und was sagte Christus? Ihr seid Kinder eures Vaters und dessen Begierden wollt ihr tun. Satan hat dieses morbide Bedürfnis, angebetet zu werden. In Matthäus 4, das war eine seiner Versuchungen, die er Christus gegenüber dargebracht hat. Matthäus Kapitel 4, und lesen wir die Verse 8 und 9. Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Und dann sagte natürlich Christus zu ihm, weg mit dir, Satan. Christus war ganz klar willens, ihn nicht anzubeten. Das war natürlich auch sowieso klar, denn es bestand ja auch gar keine Garantie dafür, nicht, dass das jetzt die Motivation von Christus gewesen wäre, aber Satan ist ein Lügner. Ich meine, wenn er ihn jetzt gehabt hätte, wenn er ihn dazu gebracht hätte, Christus jetzt ihn anzubeten, auf diese Weise gesündigt hätte, dann hätte er ja Sünde begangen, wäre dann nicht mehr der Erlöser, der Heiland der Welt gewesen. Aber es geht hier darum, dass er in der Tat dieses Bedürfnis hat, angebetet zu werden. Und viele Menschen heute beten ihn an, weil sie eben nicht verstehen, dass der Teufel, Satan der Teufel, hinter vielen Ideen steckt, vielen Philosophien, vielen Religionen. Und dann betet man die Repräsentanten dieser Religionen an oder das, was in den Religionen gelehrt wird. Und verstehe nicht, dass es sich vielleicht da um Dämonen auch handeln könnte, die man dann unwissentlich anbetet oder um den Satan selber, der diese Religionen zunächst einmal geschaffen hat. In Offenbarung 13 wird uns gesagt, dass die Menschen sogar das Römische Reich, diese Institution angebetet haben und auch die Repräsentanten dieser Institution. Offenbarung 13 und Vers 4. Die tödliche Wunde des Römischen Reiches damals wurde wieder heilt. Das Römische Reich würde 10-mal auferweckt werden. Es geht aber nicht nur um das Römische Reich selbst, es geht eben auch um den Repräsentanten des Römischen Reiches. Das heißt, und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier die Macht gab, und beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich und wer kann mit ihm kämpfen? Auch hier geht es um eine kämpferische Macht. Und dann aber in Vers 8. Und alle, die auf Erden wohnen, werden ihn anbeten. Es geht nicht mehr um das Tier, dann müsste es heißen es, wenn es um die Macht geht. Es geht auch um den Repräsentanten hier, ganz besonders den endzeitlichen Repräsentanten der letzten Auferstehung des Römischen Reiches. Alle, die auf Erden wohnen, werden ihn anbeten. Diesen Repräsentanten, alle, deren Namen nicht vom Anfang der Welt angeschrieben stehen im Lebensbuch des Lammes, das geschlachtet ist. Und es geht auch nicht nur um diese physische Macht, dieses Römische Reich und Repräsentanten des Römischen Reiches, eine physische, auch kämpferische, militärische, ökonomische, politische Macht. Es geht auch um die religiöse Macht, die dahinter steckt. Es gab ja immer schon diese Zusammenarbeit zwischen Staat und Kirche, die es auch wieder geben wird in der Endzeit, bei der letzten Auferstehung. Und es wird diesen Repräsentanten geben, in 2. Thessaloniker Kapitel 2. 2. Thessaloniker Kapitel 2 wird auch der falsche Prophet genannt. Hier wird er beschrieben, angefangen in Vers 3. Lasst euch von niemandem verführen, sagt hier Paulus in keinerlei Weise. Denn zuvor muss der Abfall kommen, da hatten wir eben schon auch von gelesen, der Abfall von der Wahrheit. Und der Mensch des Frevels, der Mensch der Sünde, der Mensch der Ungerechtigkeit, der Mensch der Gesetzlosigkeit, alles Übersetzungen, die man hier anwenden kann, wie es andere auch tun. Und der Mensch des Frevels muss offenbart werden, der Sohn des Verderbens. Er ist der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott oder Heiligtum heißt, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt. Ein weiterer Tempel wird noch in Jerusalem gebaut werden, bevor Christus zurückkommt. Und vorgibt, er sei Gott. Dieser falsche Prophet wird von sich vorgeben, unter satanischer Inspiration, dass er Gott sei. Er will dann angebetet werden. Letztendlich wird Satan dadurch angebetet werden, weil sein Repräsentant angebetet werden wird. Und so lesen wir weiter in Vers 9. Der Frevler wird aber kommen durch das Wirken des Satans mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern und mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit bei denen, die verloren werden. Denn sie haben die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen, dass sie gerettet würden. Hier wiederum sehen wir dieses Bedürfnis von Satan, dass er angebetet werden will. Und er kann es auch durch seine Diener dann bewirken. Mit anderen Worten, die werden angebetet, sodass letztendlich er, der dahinter steckt, angebetet wird. Offenbarung Kapitel 9 sagt uns noch mehr über die unwissentliche Anbetung von Dämonen von vielen, vielen Menschen. Offenbarung Kapitel 9 und Vers 20. Und die übrigen Leute, die nicht getötet wurden von diesen Plagen, die noch kommen werden am Tag des Herrn, die bekehrten sich doch nicht von den Werken ihrer Hände, dass sie nicht anbeteten die bösen Geister und die goldenen, silbernen, ehernen, steinernen, hölzernen Götzen, die weder sehen noch hören noch gehen können. Und sie bekehrten sich auch nicht von ihren Morden, ihrer Zauberei, ihrer Unzucht und ihrer Dieberei. Wo kommen diese falschen Dinge her? Mord, Zauberei, Unzucht, Dieberei, Götzendienst. Durch die Einflüsterungen, die Doktrinen der bösen Geister, der Dämonen. Und dadurch werden sie auch dann selbst angebetet, ohne dass die Menschen das eigentlich sogar verstehen. Halloween. Ein Beispiel, das ja nun bald von vielen Menschen beobachtet wird. Das ist ein Fest für Satan und seine Dämonen. Ein Fest, das ganz deutlich macht, wie die Menschheit heute, die mehr und mehr jetzt Halloween betreibt, Satan anbetet, ohne dass sie das vielleicht verstehen. Eine sehr gefährliche Sache, an diesen Halloween-Aktivitäten teilzunehmen. Aber viele tun es unwissentlich. Die meinen auch, das ist doch Spaß, da kann man doch ruhig dran teilnehmen, da ist doch kein Problem dabei. Und sie wissen nicht, was sie tun. 1. Korinther Kapitel 10 und Vers 20. Nein, sagt Paulus, sondern was man da opfert, das opfert man den Dämonen und nicht Gott. Halloween hat mit Gott gar nichts zu tun. Das weiß sogar eigentlich jeder. Ich will aber nicht, dass ihr mit den Dämonen Gemeinschaft habt. Und das kann passieren, wenn man sich wissentlich in solche Aktivitäten hineinbegibt. Vers 21, ihr könnt nicht zugleich den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der Dämonen. Ihr könnt nicht zugleich am Tisch des Herrn teilhaben, am Tisch der Dämonen. Diese Vereinbarung, die kann nicht geschehen, wenn man Gott anbetet, wenn man Gott dient, dann kann man nichts mit Dämonen und dämonischen Aktivitäten und Veranstaltungen zu tun haben. Das ist das, was Paulus uns sagt. Und wir werden auch noch mehr gewiss, wenn wir die Bibel lesen und verstehen und auch akzeptieren, was die Bibel uns sagt. Und das ist die Tatsache, dass Satan der Herrscher dieser Welt ist. Er ist der Verführer, er hat die ganze Welt verführt, er ist sogar der Gott dieser Welt. Gibt sich als Gott dieser Welt aus, oder vielmehr als ein Engel des Lichtes, aber er ist letztendlich Gott dieser Welt. Und er ist der Herrscher dieser Welt. Nun, diejenigen, die sich entfernt haben von Satan, sind nicht mehr unter seiner Herrschaft. Und das macht Satans wütend, ausgesprochen sehr wütend. Aber die Welt ist nach wie vor von ihm beherrscht. Christus ist noch nicht zurückgekommen, um Satan von seinem Thron zu stürzen, was er tun wird, wenn er zurückkommt. Und so lesen wir immer und immer wieder, wie Satan von Gott, von Christus beschrieben wird. Johannes Kapitel 14 und in Vers 30. Johannes 14 und Vers 30. Ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst dieser Welt, sagt er hier, und er hat keine Macht über mich. Nun, die gute Nachricht übersetzt, er ist der Herrscher dieser Welt. Und die Schlachterbibel sagt, er hat nichts in mir. Die Idee ist also eben auch die, dass Satan total Gott untertan, oder vielmehr, dass Christus total Gott untertan war. Und von daher, er folgte nicht den Begierden von Satan. Der Satan hatte nichts in ihm. Der konnte ihn nicht zur Versuchung bringen, in dem Sinne, dass er dieser Versuchung nachgeben würde. Aber natürlich ist er auch jemand, der insoweit keine Macht über Christus hatte, aber er ist nach wie vor der Herrscher und der Fürst dieser Welt. Die Begierden von Satan fanden in Christus keinen Raum. Aber das ist nicht unbedingt der Fall bei uns, denn Satan ist wie ein brüllender Löwe, um zu sehen, wenn er verschlingen kann. Und er will uns zerstören, wie ich schon des Öfteren jetzt gesagt habe. Wir sind in einem Krieg mit ihm. Und wenn wir vielleicht denken, wir kämpfen mit Menschen, jetzt, wir sollten niemals zu Waffen greifen und jetzt buchstäblich mit Menschen kämpfen, das ist absolut für Christen nicht erlaubt. Aber natürlich kann man auch mit Worten kämpfen manchmal. Oder man kann auch irgendwie kämpfen, indem man jetzt von Menschen angegriffen wird. Und man hat dann zunächst einmal vielleicht gewisse Reaktionen. Wir müssen aber begreifen, dass es Satan ist, dass es seine Dämonen sind, die diese Menschen jetzt benutzen, um gegen uns vorzugehen. Und wir müssen begreifen, dass es ein geistlicher Kampf ist, den wir führen. Kein Kampf gegen Fleisch und Blut. Und so lesen wir in Epheser Kapitel 2 und in Vers 1, was uns hier Paulus sagt. Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden. Als wir so lebten, da waren wir tot in Gottes Augen. In denen ihr früher gewandelt seid nach der Art, im Griechischen heißt es hier nach dem Äon, dem Zeitalter dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. Dem Mächtigen, der in der Luft herrscht. Die Zürcher Bibel schreibt, dem Beherrscher der Macht in der Luft. Die Menge Bibel schreibt, der die Gewalt über die Luft hat. Man könnte auch sagen, der die Gewalt in der Luft hat. Nun, wie ist das zu verstehen? Dadurch, dass Satan sendet. Er sendet Emotionen, er sendet Ideen, er sendet die Begierden. Er pflanzt die ein. Sagen wir einmal, wie durch die Luft Schallwellen erzeugt werden, die von einem Ort zu einem anderen dann durch die Luft übertragen werden. So überträgt Satan seine falschen Begierden, seine üblen Gedanken. Und die Menschen wissen das gar nicht. Die bekommen auf einmal so komische Ideen und wissen gar nicht, wo die herkommen. Aber sie wurden dadurch und werden dadurch nach wie vor Kinder des Bösen, weil sie die Ideen des Vaters in sich aufnehmen, ihres Vaters, Satans des Teufels. Und wie macht Satan das jetzt genau? Wie bekämpft er auch uns? Denn wir sind ja auch nicht immun gegen diese Einflüsterung, gegen diese Ideen. Auf einmal bekommen wir da Depression, sagen wir einmal, oder bekommen jetzt diese Anwandlung, dass wir da jetzt irgendwie mit der Faust reinschlagen müssen oder was immer es sein mag. Wenn es nicht von Gott kommt, dann ist es eine irdische, menschliche, von bösen Geistern eingegebene Weisheit, wie wir gelesen haben. Nun, in Epheser Kapitel 6 und Vers 16 wird etwas dazu gesagt. Epheser 6 und Vers 16. Vor allen Dingen ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Feurige Pfeile des Bösen, diese nagenden Zweifel, die in uns den Glauben zerstören können. Aber es ist der Glaube, der von Gott kommt, es ist der Schild des Glaubens, den Gott uns gibt, der diese feurigen Pfeile des Teufels vernichten kann. Dazu gehört natürlich auch, dass man sich dieser feurigen Pfeile bewusst ist und dass man seine Gedanken in den Gehorsam Christi lenkt. In Epheser 6 und Vers 11, da heißt es, zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Die listigen Anschläge des Teufels. Der überlegt sich ganz genau, was kann er jetzt tun? Mit welcher List, welcher Arglist kann er vorgehen, um uns zu packen? Der kennt genau unsere Schwächen. Vielleicht besser noch, als wir sie kennen. Und er geht mit List vor. Der macht das nicht offensichtlich. Er ist ja derjenige, der sich zu einem Engel des Lichtes verstellt. Und über diese List, da wird auch noch einiges gesagt, in 2. Korinther Kapitel 2 zum Beispiel. 2. Korinther Kapitel 2 und Vers 11. 2. Korinther 2 und Vers 11. Fangen wir mit Vers 10 an, um den Zusammenhang hier zu lesen. Wem aber ihr etwas vergebt, dem vergebe ich auch. Denn auch ich habe, wenn ich etwas zu vergeben hatte, es vergeben, um euretwillen vor Christi Angesicht, auf dass wir nicht überlistet werden vom Satan. Denn uns ist nicht unbekannt, was er im Sinne hat. Die mangelnde Bereitschaft, anderen zu vergeben, kann dazu führen, dass Satan uns überlistet und in uns dann diesen Neid vielleicht, diese Missgunst erweckt. Es sollte uns bewusst sein, dass das Satan will. Das heißt ja hier, es ist uns nicht unbekannt, was er im Sinne hat. Letztendlich ist es unsere Zerstörung, die er im Sinne hat. Und der Unwille zu vergeben kann zu unserer Zerstörung führen, denn was sagt Christus? Wenn ihr anderen nicht vergebt, werden wir, Gott der Vater, Jesus Christus, auch euch die Sünden nicht vergeben. In 2. Korinther Kapitel 11 und Vers 3. 2. Korinther 11 und Vers 3. Ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, so auch eure Gedanken abgewendet werden von der Lauterkeit und Reinheit vor Christus. Die Schlange verführte Eva mit ihrer List. Die Menge-Bibel schreibt, mit ihrer Arglist. Und die King James Bible, die benutzt das Wort Craftiness. Und das heißt so viel wie Gerissenheit oder Durchtriebenheit oder Schlauheit. Satan ist sehr gerissen. Und er hat das Eva gegenüber demonstriert. Ja, sollte Gott wirklich gesagt haben, ihr werdet des Todes sterben. Ja, nee, der Gott, der weiß ja, dass wenn ihr das tut, so werdet ihr sein wie er und zu wissen, zu bestimmen, dann habt ihr das Recht zu bestimmen, was gut und böse ist und ihr werdet keineswegs des Todes sterben und so weiter und so fort. Sehr gerissen, sehr arglistig, durchtrieben. Und wir müssen begreifen, dass Satan auch heute gegen uns auf diese Weise vorgeht. Er weiß, wie er uns kriegen kann, wenn wir nicht sorgfältig sind. Und er benutzt diese Durchtriebenheit, diese Arglist, diese Gerissenheit, um uns zu packen. Und das ist manchmal nicht immer sehr deutlich gleich zu sehen. Das hört sich alles sehr logisch an, was da so vielleicht uns gesagt wird, auch von seinen falschen Dienern, von Menschen, die er gebrauchen kann. Ah, das hört sich doch schon überzeugend an, was da so formuliert wird. Wir sollen eben nüchtern sein. Wir sollen Selbstkontrolle haben. Wir sollen beten, dass wir eben nicht in Versuchung fallen, dass wir diesen Versuchungen eine göttliche Weisheit entgegensetzen können. Und so ist Satan derjenige, der uns Schlingen stellt. Man könnte sagen Fallen. 1. Timotheus Kapitel 3. 1. Timotheus Kapitel 3 und lesen wir Vers 7. Hier geht es um eine Ordination. Er muss aber auch einen guten Ruf haben bei denen, die draußen sind, damit er nicht geschmäht werde und sich nicht fange in der Schlinge des Teufels. Nun, es geht jetzt nicht um einen guten Ruf, der von Satan zerstört worden ist. Nicht wahr? Das macht Satan natürlich immer sehr gerne, dass er den guten Ruf anderer vernichten will. Nein, es geht um ein Objektiv, gute Lebensführung. Und hier kommt der Teufel. Wenn das nämlich nicht der Fall ist, dann kann er natürlich bei diesen Problemen ansetzen. Und dann kann man gefangen werden in der Schlinge des Teufels. Die Schlachterbibel schreibt, in den Fallstricken des Teufels. Die Hoffnung für alle, die schreibt, dass ihr nicht dem Teufel in die Falle geratet. Es kann auch um die Schlinge des Verleumders gehen, wie andere Übersetzungen es bringen. Satan ist ein sehr machtvoller Feind des Menschen. Er ist unser machtvoller Feind. Und wie er uns damals gefangen gehalten hat, tut er es heute immer noch bei denen, die ihm folgen. Und die überwiegende Mehrzahl der Menschen folgt heute Satan, ohne es zu wissen. Gott muss uns aus dieser Verfolgung, sagen wir mal, aus dieser Gefangenschaft herausholen. In 2. Timotheus Kapitel 2 und Vers 26 lesen wir nämlich Folgendes. 2. Timotheus 2 und Vers 26. In Vers 25 heißt es, vielleicht hilft ihnen Gott zur Umkehr, die Wahrheit zu erkennen. Jetzt Vers 26. Und wieder nüchtern zu werden, ist das Wort nüchtern wieder, aus der Verstrickung des Teufels, von dem sie gefangen sind, zu tun seinen Willen. Sie sind gefangen, zu tun seinen Willen. Verstrickung des Teufels. Die gute Nachricht schreibt, dass sie wieder zur Vernunft kommen und sich entziehen der Schlinge, in der sie der Teufel gefangen hatte. Wiederum diese Schlinge, dieser Fallstrick. Die waren vom Teufel gefangen, die waren von dem gefangen worden, weil sie dann zu Kindern des Teufels geworden sind, ohne es zu wissen. Und die taten dann den Willen des Teufels, ohne es zu wissen. Gingen ihren Begierden nach, ohne zu wissen, wo diese Begierden herkamen. Dachten, das ist doch normal. Das ist doch so, wie Gott uns erschaffen hat. Das hört man immer und immer wieder, nicht wahr? Gott hat uns doch so erschaffen, auf diese Weise. Ich bin so, wie ich bin, weil Gott mich so erschaffen hat. Keineswegs. Vielfach waren es diese Fallstricke, diese Schlinge, diese Einflüsterungen, diese Begierden des Teufels, die in einem Menschen Gestalt annahmen, sodass er so wurde, wie er dann heute ist. Gott muss uns den Sieg geben. Auf uns gestellt können wir den Sieg nicht erlangen, aber das heißt jetzt nicht, dass wir nichts zu tun hätten. Wir können keine passiven Mitläufer sein und meinen, ja, Gott gibt uns automatisch jetzt den Sieg, sondern wir müssen unseren Teil tun. Wir müssen gegen Satan kämpfen. Aber wir können es tun und erfolgreich tun mit Gottes Hilfe. Und wie ganz besonders erfolgreich können wir es sein? Wie müssen wir ganz spezifisch vorgehen? Epheser Kapitel 6. Epheser Kapitel 6 und lesen wir die Verse 10 bis 13. Da heißt es zuletzt, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Es geht nicht um unsere Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Jetzt Vers 12. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes. Eine weitaus richtigere und bessere Übersetzung ist, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tage Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. Die Schlacht der Bibel schreibt ganz richtig hier, ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes. Und die Lutherbibel 2009 heißt, zieht an die ganze Waffenrüstung Gottes. Man muss sie ergreifen, sie wird uns angeboten, man muss sie anziehen. Aber zunächst einmal muss Gott sie uns offenbaren, aber wir müssen sie annehmen. Vielfach nehmen wir sie gerade eben nicht an. Und dann wundern wir uns, warum wir immer und immer wieder den Problemen ausgesetzt sind. In den Versen, und sie nicht überwinden, in den Versen 14 bis 18 wird die Waffenrüstung Gottes näher beschrieben. Und alles das ist Teil der Waffenrüstung Gottes. Man kann nicht nur das eine annehmen, das andere ablehnen. Es geht darum, dass wir mit Wahrheit umgürtet sein müssen, dass wir den Panzer der Gerechtigkeit haben müssen, dass wir das Evangelium des Friedens repräsentieren müssen, dass wir den Schild des Glaubens haben müssen, den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes, und einige hören damit auf. Aber es geht nicht nur darum, es geht auch weiter, wenn Sie den ganzen Zusammenhang lesen, es geht auch um Gebet. Alles dies gehört zusammen. Alles dies gehört zusammen. Wahrheit, Verständnis von Gottes Wort kann nur dann kommen, wenn Gott uns dies offenbart. Deswegen geht es hier um die Waffenrüstung Gottes. Wir können nur in Gerechtigkeit leben, wenn Gottes Geist in uns ist, uns zeigt, wie man gerecht lebt und wenn er auch uns die Kraft gibt, es zu tun. Und dann ist es letztendlich die Gerechtigkeit Gottes in uns, die verwirklicht wird. Das Gleiche gilt für den Frieden, der von Gott kommen muss, und den Glauben, der von Gott kommen muss. Alles das muss in uns wohnen, Besitz ergriffen haben in dem positiven Sinne, sodass wir insoweit Furcht, Depression, Zweifel überwinden können und dadurch gerettet werden können von Satans Folgen, Pfeilen, die er auf uns abschießt. Und wir müssen das Wort des wahren Gottes haben. Und wir müssen den Helm des Heils haben, der uns beschützt, der uns vor falschen Gedanken beschützt. Und durch das Wort Gottes wissen wir, was falsche und was richtige Gedanken sind. Und dann geht es um das Gebet. Auch das Gebet ist sogar ein Geschenk Gottes, denn es heißt, wir wissen eigentlich gar nicht mal so recht vielfach, wie wir beten sollen. Aber Christus hilft uns bei den Gebeten, die wir dann vor Gott bringen. Und Christus hilft uns, die richtigen Worte zu finden. Und er spricht sogar zum Vater und sagt ihm, das ist das, was er mit seinen Worten gemeint hat, was sie mit ihren Worten gemeint hat. Alles dies ist ein Geschenk Gottes. Es heißt, Gottes Geist hilft unseren Schwachheiten auf. Und dann können wir die Begierden Satans bekämpfen. Und zwar erfolgreich bekämpfen. Und sie mit göttlichen Ideen und göttlichen Vorstellungen ersetzen. Es ist dies ein kontinuierlicher Kampf. Man darf nicht da jetzt nachlassen. Man darf nicht meinen, auch ich habe jetzt schon so lange gekämpft, jetzt ist an sich die Zeit gekommen, wo ich aufhören kann zu kämpfen. In Jakobus Kapitel 4 wird uns etwas hierzu gesagt. Jakobus Kapitel 4, angefangen in Vers 5. Jakobus Kapitel 4 und Vers 5. Oder meint ihr, die Schrift sage umsonst, der Geist, den er, Gott, in uns wohnen ließ, drängt nach Neid. Nun, das ist keine so sonderlich gute Übersetzung. Die Schlachterbibel schreibt, hat ein eifersüchtiges Verlangen. Ja, Gott hat ein, im positiven Sinne, eifersüchtiges Verlangen, dass wir das Richtige tun, dass wir das Falsche ablehnen. Vers 6, doch Gott gibt größere Gnade. Darum heißt es, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Vers 7, so seid nun untertan Gott. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Behalten Sie Ihren Finger hier, aber schlagen wir kurz 1. Petrus 5 auf und Vers 9. Wir hatten gesehen in Vers 8, dass der Teufel umhergeht wie ein brüllender Löwe. Vers 9. Dem widersteht. Wiederum die gleiche Ermahnung. Dem widersteht. Fest im Glauben. Und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder und Schwestern in der Welt kommen. Dem widersteht. Gehen wir zurück zu Jakobus Kapitel 4, Vers 7. So seid nun Gott untertan. Widersteht dem Teufel im Glauben. So flieht er von euch. Naht euch zu Gott. Vers 8. So naht er sich zu euch. Reiniget die Hände, ihr Sünder, und heiliget eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Klagt, trauert und weint. Euer Lachen verkehre sich in Weinen, eure Freude in Trauer. Demütigt euch, Vers 10, vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Und damit steht auch in Verbindung Fasten. Denn durch Fasten demütigt man sich vor Gott, zeigt man Gott, wie ernst es einem die Reue ist und mit der Reue ist. In Epheser 4, Vers 27 wird in dem Zusammenhang eine Ermahnung ausgesprochen. Epheser 4 und Vers 27, denn wenn man dem Satan widersteht, dann bedeutet das, dass man das, was hier gesagt wird, beherzigen muss. Epheser 4 und Vers 27, gebt nicht Raum dem Teufel. Wenn man dem Teufel Raum gibt, dann widersteht man ihm nicht. Hier ist der Zusammenhang Zorn. Man soll also nicht zornig sein, denn dadurch kann man sehr wohl dem Teufel Raum geben. Aber dann widersteht man dem Teufel nicht. Also auch hier den Zorn wegnehmen von sich. Die Gewalt Satans über unser Leben soll aufhören. Das ist das, was damals Paulus gesagt wurde, was er verkündigen sollte. Apostelgeschichte 26. Apostelgeschichte 26, die Verse 17 bis 18. Da sagt nämlich Christus zu Paulus, ich will dich erretten von deinem Volk und von den Heiden, zu denen ich dich sende. Erretten im Sinne, die werden dir keinen bleibenden Schaden zufügen. Das sagt Gott uns heute auch. Aber er sagt noch mehr. Er sagt, ich sende dich zu denen, um ihre Augen aufzutun, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott. Und so werden sie Vergebung der Sünden empfangen und das Erbteil mit denen, die geheiligt sind durch den Glauben an mich. Das ist auch heute unsere Verantwortung, das Evangelium vom Reich Gottes zu einem Zeugnis allen zu verkündigen. Und dann wird das Ende kommen. Und diejenigen, die glauben, bereuen, die können sich bekehren. Die sollen dann auch sogar getauft werden, damit sie die Gabe des Heiligen Geistes erlangen. Das wäre dann das Resultat dessen, was hier gesagt wird. Sie kommen aus der Finsternis zum Licht und bekehren sich von der Gewalt des Satans, die Gewalt, die über ihnen herrschte, zu Gott. In Apostelgeschichte 10 sehen wir quasi als Vorläufer, was damals schon für einige geschehen ist unter Christus. Apostelgeschichte 10 und schauen wir uns Vers 37 an. Da heißt es, ihr wisst, was in ganz Judäa geschehen ist, angefangen von Galiläa, nach der Taufe, die Johannes predigte, wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit heiligem Geist und Kraft. Der ist umhergezogen, hat Gutes getan und alle gesund gemacht, die in der Gewalt des Teufels waren. denn Gott war mit ihm. Das hat damals Christus bereits so getan. Er hat Paulus dann gesagt, du musst das auch tun. Er sagt das auch in unserer Kirche, der Kirche Gottes, heute auch. Wir müssen das eben auch tun. 1. Johannes Kapitel 3. 1. Johannes Kapitel 3. Und in Vers 8, warum ist Christus überhaupt gekommen? Unter vielen verschiedenen Gründen heraus findet sich hier einer. Wer Sünde tut, der ist vom Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Das ist der Grund, ein Grund, warum Christus kam. Wie wir gelesen haben, aufgrund der Tatsache, dass er starb, können wir Vergebung der Sünde erlangen. Dann hat der Teufel keine Gewalt mehr über uns. Dann hat er nicht mehr die Gewalt des Todes über uns, weil wir befreit worden sind von der Gewalt des Todes, der Macht des Todes, weil wir nun Vergebung erlangt haben und damit das Potenzial des ewigen Lebens. In Römer Kapitel 16 und Vers 20, da gibt uns Gott folgendes Versprechen. Römer 16 und in Vers 20. Der Gott des Friedens aber, denken wir daran, wir sind diejenigen, die das Evangelium des Friedens zu verkündigen haben. Der Gott des Friedens aber wird den Satan unter eure Füße treten in Kürze. Und um ihn jetzt zum Abschluss einen Blick zu geben für das, was geschehen wird, wenn Christus zurückkommt, wenn er die Herrschaft über die Welt übernehmen wird. Satan wird dann nicht mehr der Herrscher sein. Schauen wir uns diese Stelle zum Abschluss an in Sacharja Kapitel 13. Aber für uns sollte das heute schon natürlich gelten. Wir müssen heute schon ein Leben führen, das das, was hier beschrieben wird, in unserem Leben reflektiert. Sacharja Kapitel 13, die Verse 1 und 2. Da heißt es, zu der Zeit werden das Haus David und die Bürger Jerusalems einen offenen Quell haben gegen Sünde und Befleckung. Wir brauchen dann nicht mehr der Sünde nachgeben. Wir brauchen das heute auch nicht tun, wenn wir Gottes Kraft in uns, mit uns haben. Zu der Zeit, Vers 2, spricht der Herr Zebaoth, will ich die Namen der Götzen ausrotten aus dem Lande. Für uns sollte heute kein Götzendienst mehr bestehen. Wir sollten nicht an Aktivitäten teilnehmen, die ganz klar den Götzen von Satan inspiriert, von Dämonen inspiriert gewidmet sind. Dass man ihrer nicht mehr gedenken soll. Dazu will ich auch die Propheten, diese falschen Propheten, und den Geist der Unreinheit aus dem Lande treiben. In unserem Lande, in unserem Haus, bei uns sollte kein Raum sein für den Geist der Unreinheit. Von Satan wiederum ist hier die Rede und von seinen Dämonen. Und auch kein Raum für falsche Propheten, für falsche Lehrer, für falsche Diener, für falsche Menschen, die uns angeblich die Wahrheit mitteilen und weiter nichts sind als Diener Satans. Sie müssen Entscheidungen treffen in ihrem Leben. Sie müssen begreifen, was uns die Bibel hier heute gesagt hat, was wir heute in dieser Predigt behandelt haben, und es anwenden in ihrem Leben. Wir haben zwei Broschüren hergestellt, Engel, Dämonen und die geistige Welt. Engel, Dämonen und die geistige Welt, die sehr viel auf die Aktivitäten von Satan und seinen Dämonen eingeht, uns aber auch zeigt, wie wir sie überwinden können. Und dann eine weitere Broschüre, Himmel und Erde, vor und nach dem ersten Menschen. Und die geht auch auf Satans Aktivitäten ein und auf falsche Ideen, die kursieren. Wir haben zum Beispiel in dieser Broschüre in einem Kapitel die Frage behandelt, etwas, was immer und immer wieder uns gesagt wird, dass das also angeblich der Fall gewesen sein soll, Zeugung von Riesen durch Geschlechtsverkehr von Engeln mit Frauen. Ein ganzes Kapitel geht auf diese Frage ein. Hat es das wirklich gegeben? Haben Engel oder gefallene Engel Sexualverkehr mit Frauen gehabt und sind daraus dann Riesen entstanden, wie einige lehren? Alles dies wird in dieser Broschüre behandelt und auch sein Aufruhr, seine Rebellion von Satan Gott gegenüber. Und dann natürlich auch diese andere Broschüre über Engel, Dämonen und die geistige Welt. Wenn Sie die noch nicht gelesen haben oder keine Kopie haben, dann bestellen Sie sich bitte. Sie ist absolut kostenlos, diese Literaturansage. Und bis zum nächsten Mal verbleibe ich in Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.